Heute im Gera Stadtgeflüster der Kulturvernetzer Mr. 100 Volt Daniel Zein.
Ja, der Grund war tatsächlich am Höhepunkt aufzuhören. Also wir haben ja die Songtage gegründet, um gute Nachrichten aus Gera. Das war so ein bisschen auch die Intention und eben ein Festival zu machen. Und am Ende der Songtage gab es ganz, ganz viele Agenturen bundesweit, die gesagt haben, ey, ihr in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern so viele verschiedene Locations. Ich sage, ja klar, geht. Und das war für die Leute, die nach Gera gekommen sind, sehr, sehr beeindruckend.
Herzlich willkommen im Fischerdorf zum Gera Stadtgeflüster mit Mike Fischer.
Liebe Freunde, in dieser Podcast-Folge spreche ich mit einem Mann, den man schwer in eine Schublade stecken kann. Daniel Zein ist Unternehmer, Organisator, Kulturvernetzer und vielleicht am treffendsten gesagt, und das passt zu ihm am besten, ein echter Kulturmotor für die Stadt Gera. Gemeinsam haben wir versucht, die vielen Stationen seines noch jungen Lebens einmal chronologisch zu sortieren. Ursprünglich wollte Daniel als kleines Kind eigentlich Musiker werden. Die Leidenschaft für Musik hat ihn aber nie losgelassen, nur die Rolle hat sich etwas geändert. Heute steht er nicht nur auf der Bühne, sondern vor allem hinter den Kulissen und bringt Künstler, Ideen und Menschen zusammen. Daniel war unter anderem Geschäftsführer im Haus der Pioniere, gründete verschiedene Unternehmen wie Artful Sounds, war Geschäftsführer und Gesellschafter der Trendsetter Marketing GmbH und ist heute unter anderem mit der Mood Event und Messe GmbH aktiv. Viele kennen ihn auch als Mitorganisator der Songtage Gera und des Spiegelzells in Gera, wo ja das Varieté regelmäßig für ausverkaufte Abende sorgt. Im Gespräch merkt man schnell, Daniel ist ein Macher, ein Kurator der Kulturszene in Gera. Am Ende unseres Podcasts hat Daniel noch etwas verraten, was sehr gut zu ihm passt. Trotz all seiner ganzen Projekte spielt er aktuell wieder in einer Band Musik. Seine Frau, erzählt er mit einem Augenzwinkern, gehe mit ihm manchmal hart ins Gericht, weil er eben ein echter Mr. 100 Volt sei, immer unter Strom und immer voller Ideen. Aktuell arbeitet Daniel mit der Firma Dake aus Leipzig zusammen und entwickelt auch dort neue Projekte. Ein Gespräch über Leidenschaft, Kultur, Unternehmertum und darüber, wie wichtig Menschen sind, die Dinge einfach machen. Daniel, ich habe mal gehört, wer Varieté organisiert, Marketingfirma gründet, Musik liebt und sogar den eigenen Wein macht. Also der muss entweder ein Genie sein oder einfach keine Zeit zum Schlafen haben. Was trifft da eher jetzt bei dir zu?
Ich hätte jetzt noch was ergänzt und hätte gesagt, er muss ziemlich verrückt sein, vielleicht auch an der Stelle. Aber von der Sache her, Schlaf habe ich tatsächlich eigentlich ausreichend, bin ich der Meinung. Von daher trifft
bleib,
beides
bleib,
nicht
bleib,
zu.
Genie. Ich würde sagen Genie, weil egal, also was ich recherchiert habe, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon viele Jahre, aber das Netz ist ja voll mit Dingen von dir, wo ich mir sage, was ist jetzt der Titel, wenn du dich vorstellen müsstest?
Das ist tatsächlich schwer. Also ich sehe mich so ein bisschen als Generalist. Ich habe, wenn man mich fragt, was ich gelernt habe, ist immer die Antwort, ich habe das studiert, was man studiert, wenn man nicht weiß, was man studieren soll. BWL.
BWL, ja.
Genau. Und das auch mit der Vertiefung Marketing. Und das war tatsächlich bei mir auch so. Also ich habe wirklich das Studium gewählt, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht wusste, was ich machen sollte.
Wie alt warst du da?
Da war ich 19. Also ich habe quasi 18 Abi, 19, dann danach noch Zivildienst. Und dann hat mein Vater gesagt, aber nur, dass du weißt, also mit diesem Rumtingeln, das ist mit mir nicht zu machen. Naja, und das war Autorität. Also habe ich dann erstmal kurz überlegt, was ich machen könnte. Und wollte eigentlich ursprünglich was ganz anderes studieren.
Was wolltest du studieren vorher?
Ich wollte Musikpädagogik studieren, witzigerweise, in Leipzig. Und das war aber damals mit einer Aufnahmeprüfung, die war so unfassbar und hat mir tatsächlich Angst gemacht. Und da habe ich gesagt, nee, das traue ich mir nicht zu.
Hast du das bereut jetzt?
Nein, tatsächlich nicht. Aber die hin und wieder denke ich dran, was vielleicht da draus geworden wäre.
Warst du zur Kindheit so schon musikaffin oder künstleraffin? Hast du da schon so eine Affinität gehabt?
Ich habe durch meinen Vater mit 5 Jahren angefangen, Klavier zu spielen und habe das auch weiter betrieben. Natürlich, ich sehe es jetzt an meinen eigenen Jungs, es gibt so eine Zeit, wo du auch hinterher sein musst, ansonsten fällt das hinten runter. Da hat man dann irgendwann keinen Bock mehr und sind andere Sachen interessant. Und da war mein Vater hinterher. Da konnte ich ihn zu dem Zeitpunkt auch überhaupt nicht leiden. Aber im Nachgang bin ich ihm sehr dankbar für. So. Und die Tatsache, dass ich Klavier gespielt habe, hat dann auch den weiteren Weg so ein bisschen mitgeprägt, weil ich irgendwie die Musik nicht loslassen wollte.
Aber du hast eher, anstatt jetzt sozusagen in die Front zu gehen und Musik zu machen, habe ich so das Gefühl, bist du eher im Hintergrund und organisierst alles.
Ja, das ist dann im Prinzip dazu gekommen.
Aber machen wir erstmal, bevor wir jetzt auf diese ganzen Themen eingehen und den Allrounder Daniel Zein kennenlernen. Du bist Urgärscher und schon immer ein Gärer gewesen, oder?
Ich würde mich als Urgärscher bezeichnen. Ich bin mit 4 Jahren hergekommen. Ich bin geboren in Marienberg im Erzgebirge, weil meine Eltern dort zu dem Zeitpunkt gearbeitet haben. Und mit 4 Jahren sind wir als Familie hierher gezogen und seitdem lebe ich in Gera.
Und als du das Studium dann fertig hast, dann habe ich gelesen, warst du Geschäftsführer im Haus der Pioniere, ganz frühere Zeit.
Ja, das stimmt. Also ich habe schon während des Studiums mit meinem besten Freund Stefan Artful Sounds gegründet. Das war eine Agentur, die sich am Anfang irgendwie mit dem Vermitteln von Bands beschäftigt hat. Danach kam CD-Label dazu, Musikverlag dazu, also so diese ganz klassischen
Buch,
Sachen.
Buch hast du auch gemacht, oder?
Nee, Buch habe ich nicht gemacht.
Oder war das dann die Zeit bei
Dake? Da kommen wir auch noch dazu.
Genau.
Aber das ist durch Dake, Traumzauberbaum und solche Geschichten. Aber Buch habe ich nicht gemacht. Das sind nochmal ganz andere verlagstechnische Sachen.
Bei Trendsetter, dachte ich, habt ihr so doch ein bisschen mitbegleitet.
Ja, aber das war vor meiner Zeit. Meiner Zeit und nach meiner Zeit dort auch. Also genau. Zu meiner Zeit habe ich mit Büchern nichts zu tun gehabt.
Okay, gut. Also nochmal Haus der Pioniere. Was hast du da gemacht als Geschäftsführer? Was macht man im Haus der Pioniere als Geschäftsführer?
Wir haben das weiß ich schon gar nicht mehr, welches Jahr das war. Spielt mal keine Geige. Also wir haben Anfang der 2000er haben wir das Haus der Pioniere von der Stadt übernommen. Mit dem klaren Ziel, wir wollen es kaufen. So, und die wollten in dem Haus ein soziokulturelles Zentrum einrichten. Also das Haus hat ganz tolle Räume, ganz viele Räume mit Probenräumen. Wir hatten unten ein Architekturbüro drin, die jetzt auch in Gera mittlerweile ziemlich groß sind.
Wer ist das?
Das war damals, hießen die Knoblauch. Und wie sie jetzt heißen, fällt mir gerade nicht ein. Und die waren so ein Ankermieter unten im Erdgeschoss. Und dann haben wir unser Büro drin gehabt und haben einen kleinen Saal drin gehabt, der so 150 Leute sitzend, 350 Leute stehend, plus eben Probenräume, ein Tonstudio. Und das haben wir im Prinzip alles entsprechend.
Für die nicht wissen, Haus der Pioniere, wo war das?
Das ist direkt hinterm Arbeitsamt. Also Geschwister Scholl
Straße. Das ist so eine schöne Villa jetzt, ne? Ist das?
Das ist immer noch der gleiche Zustand leider. Es ist ein.
Das ist links diese neben dieser schönen Villa, links daneben das?
Nee, im Hinterland. Also wenn du
unsaniert oder
Lagerbox. Ja? Lagerbox hinter, links.
Lagerbox kenne ich ganz gut.
Links und dann bis in der Geschwister Scholl Straße und dann geht es nochmal so einen Berg hoch und dann ist das im Prinzip im Berg drin. Und das ist ein wirklich großes Haus, so ein T-Stück mit Sternwarte dran. Das war die erste Jugendsternwarte der DDR, 1952 gebaut. Und das hatten wir alles mit übernommen. Und dann haben wir gesagt, okay, soziokulturelles Zentrum ist genau das, was da irgendwie reinpasst. Und haben es angefangen auszubauen. Und hatten eigentlich eine super Auslastung. Also die Mieter waren da, wir hatten Veranstaltungen drin.
Ihr hattet es auch gekauft?
Wir hatten es zu dem Zeitpunkt auch gekauft. Ja. Haben aber mit der Stadt Gera auch eine Vereinbarung gemacht, weil das ist in einer Ausschreibung gewesen. Und dadurch, dass der Preis, den sie haben wollte, gehst du erst kommunal, dann landesweit, dann bundesweit. Und weil sich außer uns keiner dafür interessiert hat, mussten sie es aber bis zum bundesweiten ausschreiben. Und das hat Zeit gebraucht. Wir hatten zu dem anfänglichen Zeitpunkt, hatten wir eigentlich mit der Sparkasse Gera Kreiz auch jemanden, der das begleitet hat, finanziell. Und dann waren die weg. Und dann haben wir es aber weitergemacht und dann haben wir in den Vertrag aber reinschreiben lassen, okay, passt auf, wenn wir, es ist jetzt so viel Zeit vergangen, ihr habt irgendwie gewartet, wir waren immer unter dem Preis, den sie haben wollten. Dadurch haben wir gesagt, okay, jetzt müssen wir wieder neu nach einem Finanzier gucken, um das ganze Ding zu sanieren, lauter solche Geschichten. Und das war dann wiederum schwieriger als gedacht und dann haben wir erstmal einen Pachtvertrag gemacht.
So, mit der Stadt.
Mit der Stadt. Und haben dann erstmal angefangen zu sanieren und haben gesagt, gut, alles klar, dann machen wir das über die Weise. Und die Pacht zahlt auf den Kauf ein und dann gucken wir mal, wo die Reise hingeht. So, und dann waren von Partys über Konzerte, wir hatten ziemlich spannende Bands auch da. Ja, und dann kam, wie das dann so meistens ist, eine Verordnung nach der nächsten. Und die Leute drumherum, die gewohnt haben, haben dann festgestellt, ah, das fetzt mir vielleicht doch nicht so ganz mit der Lautstärke und solche Sachen. Und wir haben einen Dezibel-Test gemacht, also wir haben einen Lautstärketest gemacht, der von offizieller Stelle kam, also ist auch richtig teuer so ein Kram. der uns bestätigt hat, ist kein Problem. Dann kam der nächste Schritt, Bauordnungsamt, Brandschutz. Und dann sind sie durch das Haus gegangen und haben eben Brandschutz und die Jugendsternwarte, 1952 gebaut, hatte eine Holzwendeltreppe. Und diese Holzwendeltreppe war brandschutztechnisch eine Brandlast. Und dann hätten wir eben einen zweiten Fluchtweg bauen müssen. Das haben wir uns auch durchgerechnet, haben wir mit der Firma Klefler auch einen Partner gehabt, die uns unterstützt hätten mit einer Feuertreppe nach außen, lauter so ein Kram. Aber der Genickschuss war dann, du musst nicht nur eine Feuertreppe machen, sondern du musst alles mit Feuerschutztüren, mit Luftfenstern in der Decke und lauter so ein Kram. Und das haben wir durchgerechnet und damit war es nicht mehr drin.
Was ist jetzt in dem Haus drin?
Das hat dann, es hat Pflege mit Herz, hat vorne ein betreutes Wohnen.
Ja, ja, ja.
Und die mussten dann das Grundstück kaufen, weil die eine Feuerwehrüberfahrt gemacht haben über das Grundstück.
Da. Und steht das Haus jetzt leer? Das
steht leer.
Und diese Sternwarte, gibt es die noch?
Das weiß ich nicht mehr genau. Ob da die Stadt was gemacht hat. Es gibt einen Verein, wo du dir Sternbilder anzeigen kannst. Also das gibt's. Da gibt's einen Verein und die wollten schon immer den Refraktor, der in dieser Sternwarte steht, wollten sie rausholen und wollten auch die Kuppel irgendwo anders hinsetzen. Das ist der letzte Stand, den ich weiß.
Ja, sehr, sehr spannend. Aber man merkt schon, dass da auch ein bisschen dein Herz in diesem Objekt steckt, oder?
Ja, da hat sehr viel Herz drin gesteckt, definitiv, ja.
Als das dann vorbei war, was kam dann? Trendsetter?
Genau, also wir haben wir haben 2008 die Songtage gegründet, das mit Stefan und ich, haben damit begonnen, ein Festival hier in Gera zu etablieren, was von Mitte März bis Mitte Mai ging oder Anfang Mai, wo du eben ca. 20 Konzerte an unterschiedlichen Städten hattest, hier in Gera. Und da war es so, dass wir dann beim Haus der Pioniere auch Konzerte innerhalb der Songtage dort drin hatten. Und die Songtage wurden schon immer von Trendsetzer, also das optische Bild der Songtage ist durch Trendsetzer entstanden.
Aber die hast du mitgegründet, die Trendsetzer?
Nein.
Trendsetzer, du bist dann dazu.
Wir haben erst zusammengearbeitet. Mhm. Trendsetzer war unsere Agentur für die Songtage. Mhm. Der Silvio Meyer, der einer der Gründungsmitglieder ist, im Prinzip, der war unser Grafiker dafür und der hatte ganz, ganz viele Projekte. Der hat unter anderem für die Sparkasse das Sparkassen Open Air organisiert und da braucht es Bands und da haben sie uns gefragt, Mensch, könnt ihr nicht? Und dann haben wir quasi Clouseau oder andere Künstler dort in den Sparkasseninnenhof geführt und die haben, oder Trendsetzer hat im Prinzip das die Gestaltung dafür übernommen.
Mhm. Aber du hast dann trotzdem, warst du mit Anteilseigner?
Genau, wir haben, nachdem das Haus der Pioniere irgendwie klar war, wir müssen es rückabwickeln, haben wir dann überlegt, okay, was wollen wir denn jetzt tun? Da waren Stefan und ich auch in einem Alter, okay, Familiengründung, lauter solche Geschichten. Es wäre vielleicht, also alles, was Kultur betrifft, ist ein relativ hohes Risiko-Business, ne? Weil du ganz viel in Vorleistung gehst mit allem, was du tust und nicht weißt, ob am Ende des Tages genügend Eintrittskarten verkauft sind und sich das refinanziert. Mhm. Und das war so der Punkt, wir haben schon damals mit Trendsetzer zusammengearbeitet, da gab es eine Förderung. Stefan ist jemand, der kann sehr, sehr gut schreiben, also hat er die Berichte geschrieben. Durch die Tatsache, dass wir bei den Songtagen auch viele Sponsoren hatten, hatte ich schon zu dem Zeitpunkt ein recht gutes Netzwerk in die Wirtschaft hier in Gera. Und so haben wir gesagt, komm, dann lass uns doch mit Trendsetzer zusammengehen. Wir können immer noch das Thema Kultur machen, aber wir haben noch ein zweites Standbein und aus dem Thema Marketing und Kultur ist eigentlich keine schlechte Kombination. Mhm. Und dann haben wir gesagt, gut, haben noch im Haus der Pioniere Trendsetzer als GmbH und Co. KG gegründet, aus der GmbH heraus. Und da sind wir dann im Prinzip Mitgesellschafter geworden.
Wie lange hat das dann gehalten und wie lange habt ihr das dann gemacht?
Wir haben das gemacht bis 2018, oder ich.
Also 8 Jahre oder? Acht Jahre ungefähr?
Ja.
Und in der Zeit warst du verantwortlich sozusagen für die Songtage?
Genau.
Wie oft habt ihr das gemacht?
Jährlich. 10 Jahre lang.
10 Jahre, heute noch?
Nein.
Heute nicht mehr?
Wir haben 2017 im 10. Jahr die Songtage aufgehört.
Was war der Grund?
Der Grund war tatsächlich, am Höhepunkt aufzuhören. Also wir haben ja die Songtage gegründet, um gute Nachrichten aus Gera in
Wunderbar.
Die Welt zu schicken.
Sehr schön.
Und das war so ein bisschen auch die Intention und eben ein Festival zu machen. Und am Ende der Songtage gab es ganz, ganz viele Agenturen bundesweit, die gesagt haben, ey, ihr in einer Stadt mit 100.000 Einwohnern so viele verschiedene Locations. Ich sage, ja klar, geht. Und das war für die Leute, die nach Gera gekommen sind, sehr, sehr beeindruckend. Und wir haben aber gesagt, okay, wir wollen, also dazu muss ich noch ganz kurz sagen, wir haben zum Ende hin die Songtage nicht mehr alleine gemacht. Also das war dann schon der Punkt, hast das vorhin schon mit Dake gesagt. Wir haben ab der, jetzt muss ich überlegen, 6. Songtage, glaube ich, sind wir mit Simone Dake, der Inhaberin der Agentur in Leipzig, sind wir zusammengegangen und haben dann die Songtage auch gemeinsam organisiert. Das hatte für uns auch den Vorteil, dass es ein bisschen Risiko genommen hat natürlich und durch Simones Netzwerk natürlich nochmal einen Boost gegeben hat, dahingehend, dass einfach nochmal andere Künstler kommen konnten. Sie ist Leiterin, also im Leitungsteam vom Rudelstadt-Festival und von der Seite her gab es da natürlich viel Erfahrung, die noch mit reingespielt hat.
Was waren so in diesen 10 Jahren, was waren so für Top-Künstler da?
Wir hatten Nena da, wir hatten Sinéad O'Connor da, wir hatten Konstantin Wecker da, wir hatten Wanda da, wir hatten Joydin Alani da, Clüso nicht. Clüso hat eine spezielle Einstellung zu Gera, von der Seite her war das immer schwer, Clüsen nach Gera zu bekommen. Mit seiner Band, muss man dazu sagen.
Aber war der nicht jetzt schon
Matthias Kaden hat das für das Geht raus hinbekommen mit seinem Bruder zusammen. Das macht er halt fernab seines normalen, mit Album und allem Programm macht er das mit seinem Bruder eben auch, was eine sehr, sehr coole Geschichte war und ich fand es stark, dass er es geschafft hat, ihn nach Gera zu holen, weil es ist echt nackt.
Was kostet eine Nena, wenn man ihn nach Gera holt?
Boah, ich muss dir ehrlicherweise sagen, ich weiß nicht, was sie jetzt derzeit holt, aber ich vergleiche das immer, du kannst davon einen Audi A6 kaufen.
Und das ist dann zeitlich begrenzt, 3 Liter und dann gehe ich wieder, oder?
Nein, also die das sind klassische Konzertverträge, will heißen, die spielen dann ihre 90 Minuten, ist ein Riesenaufwand, den man davor und danach hat und dann sind sie wieder weg.
Also wenn man sowas organisiert, da kriegt man ja auch wahrscheinlich alles mit, wie so die Künstler so ticken. Gibt es da so verrückte Geschichten, wo du dann im Vorfeld von Management dann irgendwie 6 Seiten kriegst, was für Früchte hingestellt werden muss, wie viel Grad das Wasser haben muss,
genau,
und so weiter, was man getrunken hat. Ist ja, das so?
Oder? Das ist Standard. Also du sorgst natürlich bei solchen Konzerten immer auch für das leibliche Wohl der Künstler. Die reisen an und dann wird denen quasi der rote Teppich ausgerollt. So. Und dann ist natürlich wirklich spannend, was so an manchen Catering-Reiter so draufsteht. Wir haben bei den Songtagen immer gesagt, alles was Schnaps ist, fällt bei uns aus. Das war eine ganz, ganz klare Ansage, haben wir immer aus dem Catering-Reiter rausgestrichen. Da war es uns per se auch egal, wie groß der Künstler war. Wir haben immer gesagt, passt auf, Freunde, es hat nichts damit zu tun, dass ihr nicht trinken sollt. Dann lasst uns an die Bar gehen, trinken wir zusammen ein paar Schnäpse, ist alles schick. Aber nicht, wir stellen die Flasche bei euch in den Backstage und dann ist die vor dem Konzert noch leer. So, und das waren
das so Risiko Sachen. Das Risiko ist immer sehr da, oder?
Ja, nein, die sind ja alle Profis. Also das, das muss man wirklich so sagen. Die sind alle Profis. Also von der Seite her gibt's da oder gab's da kaum irgendwie ein Problem, was das Thema betrifft. Aber wir haben das für uns irgendwann mal so festgelegt, dass wir das irgendwie nicht machen wollen, den einfach Schnaps hinzustellen. Wein ja, Bier ja, die sind super versorgt. Und wenn sie mal einen Schnaps, es ist ja auch viel Ritual, ne? Also manche Bands, die trinken vorher, bevor es auf die Bühne geht, mal noch einen kurzen. Das hat was mit Aufregung zu tun, das hat was mit Einstimmen zu tun. Und das haben wir dann immer gemeinsam gemacht. Das war auch für uns dann so ein bisschen ein Ritual, wo wir gesagt haben, passt auf, ihr seid in Gera, ihr sollt auch so ein bisschen die Gastfreundschaft spüren. Und
wir haben die Künstler Gera wahrgenommen, so aus deiner...
Ganz anders als der Gersche selber.
Also eher positiv? Ja,
nur. Ausschließlich. Also Es ist ja meistens so, die viele Künstler reisen meistens, gerade egal ob sie mit Nightliner oder ohne sind, die reisen an und nehmen sich auch zumindest mal 1-2 Stunden Zeit, um ein bisschen durch die Stadt zu tingeln. Das beste Beispiel bei den ersten Gera Songtagen hatten war Adel Tawil von Ich und Ich. Der ist mit seinem kleinen Hündchen gekommen, hat so noch mal kurz rund geguckt, hat gesagt, ich komme zum Soundcheck wieder, ich gucke mir jetzt erstmal die Stadt an. Ist dann wiedergekommen und war hellauf begeistert, was denn hier alles an Potenzial ist und wie das hier aussieht. Und Mensch, so eine schöne Einkaufsstraße, dann bin ich mal noch ein bisschen die Leipziger Straße vor und was da nicht an Villen überall rumsteht. Und so schön grün hier unten am, damals war es noch Penta Hotel.
Wo haben die geschlafen? Also in welchem Hotel?
Wir haben die immer im Penta Hotel untergebracht.
Ah, okay.
Was jetzt Merkur ist.
Ja, genau. Schade eigentlich, dass das vorbei ist.
Ja, das wird tatsächlich auch immer noch.
Aber irgendwie hat alles so seine Zeit.
Es hat seine Zeit. Vielleicht kurz zurück zum Grund, warum wir das geschlossen haben. Es war dann so, wir haben bei den letzten Gera Songtagen 21 Konzerten, 19 ausverkauft. Und das war so ein Punkt. Wir haben Wanda als Beispiel im Komma vor 750 Leuten gemacht. Und am nächsten Tag haben sie vor 14.000 in Wien gespielt. So, und das hat in Gera auf Montag total funktioniert. Die Leute waren hellauf begeistert. Die sind von Gott weiß woher nach Gera gekommen. Es waren also nicht nur Gersche. Und das waren so Punkte, wo wir gesagt haben, okay, wir setzen uns ja jedes Jahr hin und überlegen, was könnte man denn anders machen? Was kann man besser machen? Du weißt, Stillstand, schwieriges Ding. Aber das besser oder anders zu machen, da haben wir kaum noch Ansätze gefunden. So, und dann haben wir gesagt, okay, wenn du das jetzt auf dem Level weiterlaufen lässt, kann dir keiner sagen, wie lange das gut geht. So, und bevor wir dann.
Das könnte dann Mittelmaß werden.
Richtig. Und bevor wir dann mit einer Nachricht irgendwie rausgehen,
negativ.
Die Gäste sind ausgeblieben, wir müssen jetzt aufhören, ist das wieder eine negative Nachricht, die aus der Stadt kommt, und das wollten wir nicht.
Ja, das ist gut.
Das wollten wir nicht.
Cooler, sehr, sehr coole Einstellung. Oft sollte man ja auch aufhören, wenn man Weltmeister geworden ist, ich sag jetzt mal, ne? Also, was soll denn danach noch kommen?
Ja.
Ne? Da kannst du eigentlich nur verlieren. Ah, finde ich eine sehr, sehr gute Einstellung. Okay, jetzt hast du Dake, die Firma Dake, angesprochen. Wie heißt sie mit Vornamen? Silke?
Simone.
Und wie hast du die kennengelernt?
Sie hatten einen Künstler zu den Songtagen bringen wollen. Das war damals Falkenberg. Und sie hat im Prinzip mit mir die Gage verhandelt. Und das war eine ziemlich lange Verhandlung. Also es war keiner, der irgendwie nachgeben wollte. Ich hatte nur irgendwie ein begrenztes Budget und habe gesagt, pass auf, wir können es noch für den Preis machen. Und sie hat wirklich für ihren Künstler gefightet. Und irgendwie haben wir zu dem Zeitpunkt gemerkt, naja, Mensch, ich hatte mich über informiert, wer ist denn die Simone Dake überhaupt? Sie hat sich informiert. Und irgendwie hat das irgendwie gefunzt so. Stefan hat zu dem Zeitpunkt auch in Leipzig gelebt und wir haben irgendwie beide gesagt, Mensch, irgendwie ist da was, lass uns mal gucken, was wir da irgendwie zusammenbringen können und irgendwie kooperieren können.
Sag nochmal Stefan.
Hänsel.
Ja. Und dann habt ihr irgendwie, war das dann so eine Liebe oder, also Liebe im Sinne von unternehmerische Liebe.
Ja, genau. Also das kann man, wir haben gleich getickt, wir hatten die gleiche Leidenschaft für Musik und das war so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, weswegen wir das irgendwie zusammengepackt haben. Sie kam schon eben aus dieser ganzen Booking-Geschichte, Vermittlung hatte, war deutlich, natürlich durch ihre, sie ist jetzt seit über 30 Jahren irgendwie in dem Business unterwegs, hatte natürlich deutlich mehr Erfahrung, das hat uns ganz viel geholfen auch und insofern ist das eine fruchtbare Zusammenarbeit gewesen.
Nochmal ganz kurz zurückblickend oder überhaupt so insgesamt, was ist dein Lieblingskünstler, den du so kennengelernt hast, wo du sagst, cooler Typ oder sehr gute Künstlerin?
Das sind tatsächlich eine Menge, aber es
sagen
gibt
mal
ja so...
mal die Top 3.
Die Top 3. Da passiert auf jeden Fall Konstantin Wecker mit rein. Das ist ein Künstler, der mich sehr beeindruckt hat. Ist es tatsächlich Fritz Rau gewesen. Fritz Rau ist die Legende, was so dieses ganze Konzertveranstaltungsbusiness betrifft. Den hatten wir für eine Lesung geholt. Und dann sind es so ganz viele, Top 3 würde ich dann mal wieder zusammenfassen, weil es sind ganz viele, das Festival war für Singer-Songwriter. Und das ist ein ganz tolles Genre, weil die haben immer was zu sagen, die Texte sind stark, musikalisch passiert da im Prinzip ganz, ganz viel. Und dadurch ist die Top 3, würde ich dann mal breiter stehen.
Okay,
lassen.
Gut. Okay. Also Trendsetter, Songtage, jetzt kam Firma Dake.
Ja.
So, wann war das ungefähr? Dass wir das ein bisschen einordnen können?
Das war 2014, 15.
Seitdem arbeitest du mit ihr zusammen?
Seitdem arbeite ich mit ihr zusammen und es hat sich dann in den letzten paar Jahren geändert. Jetzt arbeite ich für sie.
Jetzt arbeitest du für sie. Das heißt, du hast deine unternehmerische Tätigkeit aufgegeben für ein Anstellungsverhältnis, oder?
Jein. Das nennt sich bei uns fester Freier. Also sie hat gesagt, sie würde mich auch anstellen. Da war bei
also
mir...
Also wie ein Freelancer.
Freelancer, wenn du so willst, Freelancer. Aber es ist schon so, dass sie diejenige ist, also auch alles, was ich akquiriere, wandert bei Dake rein. Beziehungsweise machen wir eben zum Beispiel jetzt das Varieté, was jetzt auch dieses Jahr im fünften Jahr läuft.
Warte ganz kurz, also seit 2022 macht ihr das Varieté im Spiegel.
Im Spiegelzelt. Genau. Und seit 20, also Corona war da auch so ein bisschen der ausschlaggebende Punkt. Seitdem arbeite ich im Prinzip für sie und sie ist diejenige, der ich die Rechnungen schreibe und genau. Und dann immer.
Aber du bist trotzdem als Freelancer noch eigenverantwortlich für Krankenkasse etc. Ja. Das heißt also, da bist du jetzt nicht in irgendeiner Form, wenn es jetzt nicht läuft, sondern du bist selber eigenverantwortlicher Unternehmer eigentlich. Selbstständig.
Ja, also, selbstständig. Ich sag mal, es ist diese Unternehmer-Sache ist jetzt, was das Risiko betrifft, natürlich ein ganz anderes. Das ist dankenswerterweise jetzt so der Fall. Da gab es eben durch Corona einfach auch so ein Schlüsselerlebnis. Und
Können wir über das erzählen? Weil Schlüsselerlebnisse Corona gibt es viele.
Ja, natürlich können wir drüber erzählen. Also du weißt selber, Corona, Veranstaltungsbranche, das waren diejenigen, die oder ein Wirtschaftszweig, den es da richtig bei den Eiern gepackt hat. Und das war so ein bisschen ein Thema, was dann auch per se bei mir sehr reingeschlagen hat. Bei Simone genau das Gleiche. Also wir waren ja in dem gleichen Business unterwegs. Aber bei mir hat es da noch familiär auch reingeschlagen, will heißen, dass dieses ganze Risikothema, ich habe 2 Kinder, bin verheiratet, ist halt eine Sache, die man familiär mittragen kann. Und das hat meine Frau auch gemacht, das macht sie auch immer noch. Aber sie hat natürlich gesagt, du, irgendwann jetzt diese Krise, wer weiß, was danach kommt. Du hast es vor uns im Vorgespräch schon, wir werden vielleicht nochmal kurz auf Mut zu sprechen kommen. Mhm. Das hat dem Mut auch am Ende des Tages so ein bisschen den Deckel drauf gemacht. Das waren so...
Es hat ja den Mut genommen, oder?
Nee, Mut, die Veranstaltung. Nicht mir den Mut genommen,
sondern
die Veranstaltung. Mhm. Und das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, hier, pass auf, ich muss jetzt mal auf das Thema Risiko schauen und muss auch mal mit Blick auf meine Familie vielleicht darüber nachdenken, ob das, wie ich das in den Jahren davor gelebt und getan und gemacht habe, das immer noch der richtige Weg ist. So. Und dann habe ich über Anstellungen nachgedacht, dann habe ich über ganz, ganz viele mögliche Wege nachgedacht und da wiederum kam dann auch die Simone und hat gesagt, du, pass auf, wir können das auch so machen, dass ich dich bei mir anstelle und dann bist du bei mir angestellt. So. Und ich war aber noch nie angestellt. So, und wenn du von Anfang an irgendwie für dich selber unterwegs bist, selbstständig unterwegs bist, am Tun, am Machen bist, dann ist das immer so eine Sache, wenn du dann, irgendwas hat es mit mir gemacht, dass ich gesagt habe, anstellen, ich weiß es nicht so
obwohl
richtig.
Obwohl das in dem Moment die einfachere Variante war.
Das wäre für mich Weg. Die einfachere
Weg
gewesen. Und für
bist nicht gegangen.
Zu dem damaligen Zeitpunkt auch für Simone ein guter Weg gewesen, weil du natürlich zu Corona-Zeiten auch KVA, du hast ja viele Unterstützung am Ende des Tages gekriegt, aber sie hat den Weg, den ich gesagt habe, den ich gehen will, den hat sie mitgetragen an der Stelle. So, hat mir nicht zu Ende die Pistole auf die Brust gesetzt, hat gesagt, komm, pass auf, du gehst, aber es ist nur die Option, lass dich anstellen.
Und wie war es jetzt privat? Wie war es dann mit deiner Frau, die Diskussion?
Naja, wie war die Diskussion? Also wir haben viel diskutiert, wir haben viel geredet. Und
Weil im Endeffekt hast du ja weitergemacht.
Im Endeffekt habe ich weitergemacht, das stimmt. So. Aber ich habe nicht mehr das Risiko auf meinen Schultern, was ich davor hatte.
Sag nochmal ganz kurz, warum du, wenn du trotzdem selbstständig bist, das Risiko jetzt nicht mehr auf deinen Schultern hast.
Nein, es ist was anderes. Also deswegen habe ich im Vorfeld, als du mich eingeladen hast, natürlich auch ein bisschen drüber nachgedacht, sitze ich auf dem Stuhl hier richtig. Hm. Weil es natürlich so ist, ja, ich mache das noch auf meine Rechnung. Aber es ist natürlich was anderes, wenn 90% deiner Rechnungslegung oder deines Einkommens am Ende des Tages an einen in Rechnung gestellt werden und du damit natürlich... Ich akquiriere auch Projekte oder ich arbeite in Projekten bei Dake oder für Dake. Da gebe ich meinen Teil natürlich rein. Mhm. Aber es ist nicht so, dass jetzt das Risiko der Veranstaltung bei mir liegt.
Ja, trotzdem hast du Risiko.
Ja,
im Übrigen, aber es ist deutlich geringer. Also nochmal ganz kurz, warum hast du überlegt, dass du hier auf dem Stuhl sitzt?
Naja,
du bist eine interessante Persönlichkeit, die ich wahrnehme, der extrem kreativ ist, den ich fast in allen kulturellen Veranstaltungen in Gera, irgendwie taucht da im Hintergrund dein Name auf. Insofern ist das doch eine spannende Sache, immer.
Ja, aber wie gesagt, du hast natürlich auch andere Unternehmer hier sitzen, für mich hat Unternehmertum auch immer damit zu tun, dass du natürlich weißt, was für Risiken gehe ich ein.
Siehst du dich als Unternehmer?
Ich würde sagen, ja, schon noch.
Ja klar, ja absolut. Du bist jemand, der was unternimmt, nicht unterlässt. Also insofern,
genau,
insofern muss ich dann ganz klar sagen, für mich bist du ein totaler Macher, muss ich ganz klar sagen. Also so wie ich das, wo ich das wahrnehme.
Das würde ich auch so unterstreichen.
Und vor allen Dingen auch noch einer, der mich immer wieder mal überrascht. Ich kann mich gut erinnern, den Daniel kenne ich eben halt durch diese Songtage und Trendsetter und was du eben halt alles gemacht hast und begleitest das. Und dann irgendwann waren wir beim Thomas TTT in wo er noch seine...
In Baldenhain,
ne? Wie hieß das, diese schöne Veranstaltung?
Gourmet-Brunch,
genau. Wo dann die Top-Köche dieser Welt da waren. Und das war sensationell. Und plötzlich stehst du dort und ich sage, was machst denn du hier? Und dann sagst du, ja, ich mache hier meinen eigenen Wein. Jetzt erzähl mal ein bisschen was zu deinem eigenen Wein.
Also
Wie bist du dazu gekommen?
Das ist ein totaler Zufall, also auch ein ziemlich witziger Zufall. Grundlegend war ich schon immer jemand, der gerne Wein getrunken hat und ich koche auch leidenschaftlich gern. Und das ist so eine Kombination, die so ein bisschen Interesse auch geweckt hat. Dazu kommt, dass ich ein unwahrscheinlich neugieriger Typ bin und mich dadurch manchmal vielleicht, andere würden sagen, ich würde mich verzetteln. Das stimmt zum Teil auch, aber wenn du ein breites Interesse hast, dann ist das halt manchmal auch so. Und die, das Thema Wein hat mich also schon immer irgendwie ein bisschen beschäftigt. Und ich bin mit meiner Familie regelmäßig in Naumburg, Freiburg unterwegs gewesen zum 1. Mai, wenn dort Weinfrühling ist. Und da fahren wir mit dem Fahrrad von Naumburg nach Freiburg und sind dort in Freiburg gelandet. Und dann war das so, dass ein Haufen Winzer. Und ich habe dann schon immer so in die Hänge geguckt und habe mir gedacht, oh, irgendwie ist das schon schön hier. So. Und so Wein hat dich interessiert. Und ich habe mit dem Sven und Kai das Weinfest haben wir auch irgendwie zusammen ins Leben
gerufen. Also Sven und Kai von
vom Heinrichs Backhaus Heinrichs.
Genau.
So, und dadurch kannte ich schon ein, zwei Winzer, die wir dorthin geholt haben und lauter solche Geschichten. Und bei einem der Winzer saß ich und dann habe ich so, Mensch, wo kann man noch hingehen? Wer ist denn hier neu oder wie auch immer? Und dann haben sie da irgendwie von zwei Jungs gesprochen und das waren aber Mädels und die Antwort war, da sind so zwei Jungs, die sind so süß. Und dann habe ich gesagt, gut, da gucke ich mal und bin dort vorbeigegangen und die haben einen Wein gehabt und ich bin totaler Fan von Weißwein aus dem Holz, wie du das im Burgund kennst. Und habe also von denen so einen Weißwein getrunken und war hin und weg. Und dann bin ich ins Quatschen gekommen und Familie ist weitergegangen. Ich sage, holt mich, wenn er zurückkommt, holt mich wieder dort ab. Mussten sie mich auch abholen tatsächlich. Und dann war es so, dass wir irgendwie, keine Ahnung, anderthalb, zwei Stunden geschwätzt haben. Ich sage, du, vielleicht kann ich da irgendwie was tun. Der Wein muss unter die Leute mal schauen. So. Und dann haben wir, da ich ein, zwei Leute eben durch Thomas und Britt auch, mit denen ich sehr gut befreundet bin, kenne in dieser Gastro-Szene, habe ich den Wein da hier und da vorgestellt. Und dann kam es irgendwie dazu, ich darf auch beim Rudolstadt-Festival das Leitungsteam beraten, wenn es ums Thema Wein geht, weil die dort auch Wein ausschenken und die machen die Gastro selber. Und da hatte ich den Wein auch vorgestellt und die fanden den auch toll. Und da ging dann irgendwie bei denen ein bisschen was los und irgendwann kam sie auf mich zu, Mensch Daniel, willst du das vielleicht irgendwie, wir machen das nur nebenbei, soll ein Steuerabschreibungsmodell sein, hast du nicht Lust? So, ich sag, du pass auf, ich mache eigentlich was ganz anderes, aber lass uns mal gucken. So, weil du bist ja, wenn du Veranstaltungen machst, auch in Häusern und unterwegs, wo was getrunken wird. Vielleicht kannst du da irgendwie kombinieren. So. Und das ist dann irgendwie dazu gekommen und dann haben wir immer mehr gemeinsame Sache gemacht. Und dann in der Corona-Zeit kam dann auch der Zufall, dass ich eben bei einem Podcast-Kollegen saß, wo es ums Thema Genuss, Thema Wein ging. Dann hat das noch ein bisschen mehr Fahrt aufgenommen und dann habe ich gesagt, du, das Weingut heißt Siegmund und Klingbeil und sie wollten dann, Mensch, lass uns das zu dritt machen. Ich sage, gut, cool, finde ich eine coole Idee. Ich habe nur begrenzt Zeit, also muss gucken, wie das zeitlich irgendwie zusammengeht. Und es geht zusammen, wir machen das alle drei nebenbei. Das hat den Vorteil, dass du nicht diesen Verkaufsdruck hast, wie das ein Weingut hat, was natürlich sich ausschließlich darauf fokussiert. Du hast auf jeder Flasche draufstehen, wie viel es davon gibt. Und in der Regel sind das nicht mehr als 1200 Flaschen von einer Sorte. Das ist hanebüchen, da irgendwie deutschlandweit in der Breite im Handel vertreten zu sein, ist Quark.
Mhm. So, und das dann, heißt, ihr fokussiert euch im Verkauf?
Auf die Gastronomie.
Okay.
Ausschließlich.
Mhm. Und das läuft erfolgreich, oder?
Ja.
Also da bist du auch voll noch drinne jetzt aktuell?
Da bin ich auch drinne jetzt aktuell, ja.
Aber wenn man so alles betrachtet, ich versetze mich jetzt mal in die Lage deiner Frau, sagt die immer gerne mal so, Mensch, du verzettelst dich. Weil du hast vorhin selber so ein bisschen so angedeutet. Ist das so ein Thema, wo du sagst, ich verzettel mich? Hast du das Gefühl oder?
Ich habe jetzt jüngst deinen Podcast gehört mit dem SDF von 3Essen. Mhm. Und der hat da zwei, drei Sätze von sich gegeben mit seinen ganzen Marken, die er da gegründet hat, wo ich gemerkt habe, das trifft auf mich am Ende des Tages genauso auch zu. Natürlich ist es so, dass wenn du dich auf eine Sache, mir wird ganz oft gesagt, Mensch, fokussier dich doch mal auf eine Sache, wird die richtig erfolgreich. Mhm. So, das ist auch tatsächlich so. Möchte ich gar nicht in Abrede stellen, wenn ich mich vielleicht in meiner Vergangenheit auf nur eine Sache fokussiert habe. Wer weiß, wo das hingerannt wäre. Die Frage stelle ich mir aber gar nicht. Also das ist A, nicht mein Naturell und das ist sicherlich auch für jemanden, der mit mir zusammenarbeitet, äußerst schwierig.
Weil dir es keinen Spaß machen würde.
Richtig.
Ja, weil du höchstwahrscheinlich da früh morgens 1000 Ideen im Kopf hast, wie was geht, oder?
Ich sag mal so, nicht 1000, aber es ist schon so, ich bin ein Typ, der irgendwie Sachen mit Leidenschaft macht. So. Mhm. Und Eine Leidenschaft ist immer in Kombination mit Spaß. Also du kannst nicht eine Leidenschaft entwickeln für eine Sache, die dir keinen Spaß macht. Das geht nicht.
Aber es hat auch ja was mit Leiden zu tun.
Ja, natürlich.
Mit besten Grüßen jetzt mal deine Frau.
Ja. Ja, aber sie, um deine Frage noch zu Ende zu beantworten, ja, sie sagt das natürlich regelmäßig.
Mhm. Deswegen sag mal jetzt mal Danke an deine Frau.
Ja, das hätte ich am Ende noch gemacht.
Was mich jetzt noch oder was mich noch interessiert, das Varieté seit 22 immer ausverkauft. Mhm. Jedes Jahr im Spiegelzelt. Wie kriegt ihr das hin? Wie kalkuliert man überhaupt so ein Varieté in Gera?
Wie
machst du das?
Das ist jetzt so ein Beispiel. Da will ich mich auch nicht mit fremden Federn schmücken. Mhm. Ja, also das ist am Ende des Tages auch so ein Teamding. Und die Simone hat mit dem Kristallpalast in Leipzig, wir haben 2021, gab es eine Förderung auch durch Corona vom Land für die Stadt Gera. Und wir haben im Prinzip für die Stadt, damals war die Claudia Tittel noch im Kulturamt, und haben da die Kulturtage gemacht. Und die Kulturtage waren eben eine Veranstaltung kostenfrei für die Stadt Gera, weil da eben eine Förderung da war. Und da haben wir eine Art Kleinkunstbühne auf dem Markt gemacht. Und auf dieser Kleinkunstbühne standen auch Künstler aus dem Kristallpalast Varieté in Leipzig. Und der damalige Geschäftsführer von dem Kristallpalast Varieté war selber mit da, hat gesagt, ich will mal Gera angucken, ich war jetzt lange Zeit nicht da. Und als er auf dem Rückweg war und las Otto Dix statt Gera, hat er gesagt, Mensch, wir müssen mal ein Varieté zu Otto Dix machen. Und dann sagte die Simone, na, machen wir das. So, und war das dann so, dass das Ding, dass eben im Prinzip der Gedanke geboren war. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen Varieté zu Otto Dix. Dann hat der künstlerische Leiter vom Kristallpalast, den haben wir dann ins Geburtshaus eingeladen, sind da durchs Geburtshaus, haben ein bisschen die Bilder angeschaut mit noch also einer ganzen Delegation aus dem Kristallpalast. Und dann formte sich so ein Bild. Und dann haben wir gesagt, okay, und wo machen wir das jetzt? Ja, Spiegelzelt. Spiegelzelt deswegen, weil das Kristallpalast Varieté macht auf dem Leuschnerplatz immer von Ende November bis Mitte Januar das große Spiegelzelt auf dem Leuschnerplatz, da gehen 800 Leute rein und das bespielen die jetzt mittlerweile schon seit vielen, vielen Jahren und auch sehr, sehr erfolgreich. Das nennt sich ganz, ganz anders und das sind immer unterschiedliche Programme und das ist mit Mehrgangmenü. Ne? Mhm. So, und da haben wir gesagt, okay, dann fragen wir mal nach, das ist eine belgische Firma, die solche Zelte hat.
Ah, okay.
Und haben im Prinzip dann das Spiegelzelt organisiert. Und so kam das so ein bisschen zusammen.
Das ist aber jetzt nicht die Größe, wie um Gottes Willen. Bei 800, wie viel passen in Gera rein?
In Gera sind wir jetzt bei 200 und...
Ist da ein extra Zelt da so angefertigt worden dafür?
Nein, das Zelt, die belgische Firma, die ist darauf spezialisiert und die hat mittlerweile, glaube ich, 10 oder 12 Zelte unterschiedlicher Größe.
Und verpachten das dann für die Veranstaltungszeitraum
an.
Und dieses Jahr auch wieder?
Dieses Jahr auch wieder. Und der Trugschluss ist, das würde ich jetzt mal nutzen an der Stelle.
Ja,
der Trugschluss ist tatsächlich, dass die Leute denken, es ist jetzt schon ausverkauft. Das ist nicht so. Es gibt immer noch 800 Tickets für das Ganze, also für die ganze Zeit natürlich verteilt. Und man muss das auch so ein bisschen suchen. Und es ist sicherlich nicht mehr ein Vierertisch zusammenhängt irgendwie am Abend im Innenkreis möglich. Das ist Fakt. Aber es gibt noch genügend Tickets. Also, man
also kann es wird schon im Vorfeld, kriegst du schon die Reservierung rein, inne will ich sozusagen meinen Tisch haben und das sind dann wahrscheinlich diejenigen, die schon die letzten 3 Jahre da waren, oder?
Auch. Also wir haben uns...
Das ist alles ausverkauft schon?
Nein, also jetzt ist noch nicht alles ausverkauft. Deswegen sage ich, es gibt also noch 800 Tickets, sind noch möglich. Mhm. Das ist also
ich meine die Innentische.
Die Innentische sind auch noch nicht an allen Tagen ausverkauft, aber da sind immer nur noch 2 oder 1 Platz. Ne?
Also ich war ja selber Gast, ich war jetzt nicht im Innentisch, aber ich fand auch...
Du kannst überall gut sitzen.
Ja.
Das ist das Schöne an dem Spiegelzelt. Von jeder Position aus siehst du
gut, alles.
Weil du kannst auch in die Spiegel gucken, wenn du mal irgendwo eine Säule davor hast, dann kannst du, ist das so
vor allen Dingen indirekt. Von hinten siehst du auch noch die Gäste, kannst du ja auch beobachten. Ah,
kannst auch die Gäste beobachten. Okay. Du Fuchs. Ja, genau.
Das geht auch. Also sehr, sehr schöne Veranstaltung. Ich nehme auf alle Fälle 4 Karten schon mal. Und es sind jetzt nur noch 700 und 96.
Alles klar.
Von den 800 übrigens.
Genau, ja.
Okay, also wo kann ich die kaufen, die Karten? Nur für alle, die es hören jetzt.
Also du kannst die Karten online kaufen, du kannst die Karten im OTZ-Pressehaus kaufen, du kannst die Karten in der Tourismusinformation kaufen.
Online kaufe ich sie über
www.allesmussichsehen.de.
Alles muss ich sehen, ja. Das ist sozusagen die...
Das ist der ausschlaggebende Titel. Das war so ein bisschen ein Leitsatz von Otto Dix, den wir übernommen haben. Jetzt ist es nicht mehr Programm zu Otto Dix, sondern es gibt so ein bisschen immer themenspezifische Programme.
Wann ist das Programm? Wann ist es genau?
Dieses Jahr geht es los am 10. September und geht bis 4. Oktober.
Was hast du sonst noch, wenn jetzt Oktober ist ja lange hin, was machst du bis dahin?
Ich habe nachher noch einen Termin in der Johanneskirche. Wir machen den Heaven Can Wait Chor.
Hm.
Das ist ein Chor von über 70-Jährigen. Also das heißt, ein Mindesteintrittsalter ist 70 Jahre. Der Chor kommt aus Hamburg und die singen aber die Lieder der der Enkel. Also wir reden über SDP, wir reden über Fantastische Vier, wir reden über Rage Against the Machine. Da ist eine 84-jährige Dame, die rappt. Das ist unfassbar, das Ganze mit Liveband. Und es ist natürlich ganz anders, wenn die 80-Jährigen natürlich Titel singen, wie bei Udo Lindenberg, Nimm dir das Leben. Da stehst du im Publikum und denkst dir, was passiert hier gerade? So, und das ist emotional so unfassbar ansteckend. Und das ist jetzt aber am 14. März in der Johanneskirche. Wir werden versuchen, es dann, wenn wir Glück haben, in 2027 nochmal im Theater zu machen, weil wir das Glück haben, mit dem Chor zusammenzuarbeiten für gesamt Ostdeutschland.
Geil. Also das ist, glaube ich, eine richtig geile Veranstaltung.
Ja, ist es. Also ich kann da auch aus Erfahrung sagen, es gibt Momente, du feierst das und dann gibt es wiederum Momente, wo die Schleusen aufgehen und du bist total am Heulen.
Mhm.
Und weißt auch, also weil es dich einfach so berührt, packt, dass du sofort...
Was noch?
Das ist jetzt, sage ich mal, das sind so zwei Sachen aus in Gera. Wie gesagt, Dake, die sitzen in Leipzig. Ich habe es auch hier auf dem Pullover stehen, Machen. Wir sind Teil einer Veranstaltung in Leipzig, die nennt sich das Machen Festival. Festival für Business, Tech und Art. Das ist in der Spinnerei, geht es hauptsächlich um das ganze Thema Startups, KI. Da sind wir für den Part zuständig, was die Produktion betrifft. Also das findet drinnen und draußen statt. Da stellen wir die Bühnen, die Technik, das ganze Peripherie-Thema, betreuen die Speaker, liefern auch Vorschläge für Headliner-Speaker, versuchen die dann auch zu verhandeln, weil das gleiche System ist, wie das, wenn du einen Künstler einkaufst. Da versuchen wir einfach, unsere Erfahrungen mit reinzugeben. Das passiert jetzt am 3. und 4. Juni in der Spinnerei. Das ist so eine Sache. Dann das Rudelstadt-Festival natürlich Anfang Juli. Das ist immer ein Riesending. Die Simone ist dort im Leitungsteam. Ich darf die große Bühne auf dem Markt betreuen. Und
was kommen für Künstler? Gibt es da schon?
Das Line-Up vom Rudelstadt-Festival habe ich mir noch nicht angeguckt, gebe ich zu.
Okay. Gut, noch mehr?
Also jetzt sage ich mal bis Oktober nicht. Ich darf dann noch für Dake auch in Frankfurt-Oder kuratiere ich ein Festival, genau, die Transvokale.
Genau.
Das ist ein ziemlich spannendes Ding, weil das ein Festival ist. Frankfurt-Oder und Slubice ist ja eine Doppelstadt, die im Prinzip durch die Oder als Grenzfluss getrennt ist. Und es findet ein Festival statt auf beiden Seiten. Also auf polnischer wie auf deutscher Seite ist ein Festival für Lied- und Weltmusik. Und ja, da darf ich die Künstler einladen.
Vielleicht zum Schluss, Daniel, was würdest du dir kulturell für Gera wünschen? Oder hast du das Gefühl, wir sind kulturell gut aufgestellt?
Ich habe das Gefühl tatsächlich, dass wir in Gera kulturell aufgestellt sind.
Gut.
Gut aufgestellt sind. Ich habe mit Absicht das gut weggelassen, weil das ist immer das ist eine zyklische Sache. Mhm. Du kannst nicht durchgehend gut aufgestellt sein, weil Kultur auch, man merkt das jetzt, es gehen leider Gottes jetzt auch gerade aufgrund von geopolitischen Themen das Interesse an Kultur ein Stück zurück. Man hält das Geld zusammen, man geht jetzt nicht sofort irgendwie mal wohin und gibt, keine Ahnung, 80 Euro für ein Konzertticket aus. Also das hören wir schon auch, dass da ganz viele mit Fragezeichen, wie geht das hin, wo geht das hin? Da sind die unterwegs und haben da schon ein bisschen Bauchschmerzen. Also von daher ist das schon auch eine zyklische Sache. Aber ich finde, wir sind gut aufgestellt hier in Gera, auf jeden Fall. Und was mir da tatsächlich eher ein Herzenswunsch ist, dass die Gera mehr mit offenen Augen durch die Stadt gehen und das auch für sich entdecken und nutzen. Weil natürlich alle, die das anbieten, davon leben, dass die Leute auch kommen.
Mhm.
Und das ist so ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ich finde, es ist wirklich ein unfassbar gutes Angebot da. Manche Tage hast du also wirklich die Möglichkeit, auf 4 bis 5 verschiedene Veranstaltungen zu gehen in einer Stadt. Wir reden von einer Stadt mit 100.000 Einwohnern.
Empfindest du eine gute Unterstützung seitens der Presse, seitens der Stadt zu diesen ganzen Organisationen?
Ja. Da kann ich nur für mich sprechen, weil ich natürlich nur von der Erfahrung reden kann, die wir haben. Und ja, das kann ich auf jeden Fall.
Mhm. Daniel, sehr, sehr spannender Podcast, sehr umfangreich und ich bleibe dabei, Allrounder, Macher. Ja, steht ja auf dein Hoodie.
Ja.
Machen, ne? Ja. Statt quatschen. Geil. Ich wünsche dir alles Gute, vor allen Dingen dir Danke. Und deiner Familie.
Danke.
Und weiterhin auch viel Erfolg und ich freue mich, dich weiterhin sozusagen auch geistig zu begleiten. Ich sehe, krieg das ja alles mit. Und ja, alles Gute dir.
Ja, danke dir und danke für die Einladung.
Dieser Podcast wurde präsentiert von der Fischer Academy, der wohl bekanntesten Fahrschule Deutschlands.